Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wir beginnen heute eine neue Lesereihe von 14 Folgen. Cédric Cavatore liest in einer Koproduktion von HR2 Kultur und NR Kultur aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bosson. Er ist kürzlich erschienen, wurde schon viel besprochen. Es ist, wie die Autorin selbst sagt, ein historischer Roman. Es liegen ihm also reale Personen und Vorgänge zugrunde. Die Handlung beginnt zu Beginn der 1920er Jahre, in denen die junge Magda noch die Frau des Großindustriellen Günther Quandt war und weit davon entfernt, Magda Goebbels zu werden. Der Ich-Erzähler Hans Kesselbach ist erfunden. Durch ihn, seine Persönlichkeit, seine Beobachtungen und sein Leben entsteht das Panorama einer Epoche, deren Schatten bis heute reichen.
1919 bis 1927. Madame Quandt. Lange hatte ich keine Vorstellung vom Tod. Die Geschichten, die meine Eltern mir als Kind erzählten von Wolken und Engeln und Flammen und Teufeln, blieben mir so fern, dass ich nicht einmal Angst davor hatte. Vielleicht, weil meine Großeltern schon vor meiner Geburt gestorben waren, konnte ich die Bedeutung dieses vollkommenen Verlusts einfach nicht verstehen. Und dass mein Vater am Ende meines ersten Schuljahrs einige Tage lang nur noch zart mit dem Leben verbunden gewesen war, hatte meine Mutter gewissenhaft vor mir verborgen. Auch das, woran ich heute denke, ist wohl nicht mehr als eine Hilfskonstruktion. Ich denke an Helmuts Mutter. Sie starb kurz nach dem Krieg an der spanischen Grippe und ich habe sie nie kennengelernt. Helmut kam erst einige Monate später in unsere Klasse, blass und schmal, als sei er selbst erkrankt. Der Tod seiner Mutter war das Erste, was wir über ihn wussten. Das Zweite war, dass sein Vater ein großes Unternehmen führte und in der Pause wurden wir von unserem Lehrer geschickt, ihm unser Beileid auszusprechen. Man wusste nicht so recht, ob für das eine oder das andere. Meiner Mutter imponierte der Name der Familie. Obwohl mein Vater meinte, im Generalstab habe noch nie jemand von einem Quandt gehört. Sie drängte mich, auch einen Kondolenzbrief zu schreiben, aber auf dem Papier fand ich keine passenden Worte. Helmuts Mutter war ja nicht fürs Vaterland gestorben, wie einige Väter, die aus dem Krieg nicht zurückgekommen waren. Ihr Tod ergab überhaupt keinen Sinn. Das schrieb ich und zerriss das Blatt wieder. Es klang wie ein Vorwurf. Ich zeigte Mutter den zugeklebten und adressierten Umschlag mit dem schwarzen Trauerrand und sie schickte mich mit 15 Pfennig fürs Porto los. Draußen warf ich den leeren Umschlag in einen Mülleimer. Vom Geld wollte ich eine Rippe Schokolade kaufen, zögerte aber und ließ es später einem der Kriegsinvaliden in seinen Blechtopf fallen. Ich dachte, so käme ich vielleicht mit dem Gewissen davon. Trotzdem vermied ich es, mit Helmut allein zu sein. In der Tonumkleide gehörten wir beide zu den langsamsten. Waren nur noch 3 oder 4 Jungen in dem nach Talkumpuder und Kinderschweiß müffelnden Raum, dachte ich, die anderen könnten mich mit Helmut zurücklassen. Sagte ich dann nichts, wäre es, als würde ich mein eigenes Versäumnis gutheißen. Sagte ich etwas, erinnerte ich Helmut wieder an den Verlust seiner Mutter. Je länger die Zeit der Kondolenz vorbei war, bald 6 Monate, dann schon mehr als 1 Jahr, desto peinlicher wurde es. Ich verließ die Umkleide meist mit offenen Schnürsenkeln. Dann kam die Woche nach den Osterferien. Helmuts Ankunft am Arndt-Gymnasium jährte sich zum 2. Mal und obwohl ich erst 12 war und von Politik nichts verstand, spürte ich die Hitzigkeit auf dem Schulhof. Kurz vor den Feiertagen hatten die Kommunisten mit Schusswaffen und Sprengstoffanschlägen einen Umsturz versucht. Reichspräsident Friedrich Ebert hatte den Ausnahmezustand verhängt und fast 200 Menschen waren bei den Unruhen erschossen worden. Ich dachte wieder an den Tod und wie absurd und endgültig er sein musste. Als Helmut sich im Unterricht zu mir umdrehte, fühlte ich mich unwohl. Ich riss ein Blatt Papier aus meinem Heft und schrieb den Kondolenzbrief. Es ging mit einem Mal ganz leicht. Ich schrieb, dass ich ihm schon lange hatte schreiben wollen, aber nicht die richtigen Worte gefunden hätte. Ich schrieb, dass es die richtigen Worte vielleicht gar nicht gäbe, er aber dennoch wissen solle, dass mir seine Trauer nicht egal gewesen sei. Ich hätte sie ihm gern etwas leichter gemacht und zugleich gewusst, dass das nicht ging. In der Pause ging ich auf ihn zu. Er sprach mit zwei Jungen aus einer höheren Klasse, die wie er unter der Woche als Internatsschüler im Haus Wettin wohnten, und sah sich nur unwillig zu mir um. Ich sagte, es täte mir leid und reichte ihm den Zettel. Natürlich verstand er nicht, was ich meinte. Es war ja schon so lange her. Die beiden Älteren feixten und meine Ohren liefen heiß an. Dann, wie um mich zu retten, klarte sich Helmuts Gesicht auf. Und er versicherte mir, es sei nicht so schlimm, sie wären schließlich im Skiurlaub gewesen und wir könnten an einem anderen Tag den Lernstoff nachholen. Er wandte sich wieder ab, ich aber blieb hinter ihm stehen und sagte halblaut: »Morgen?« »Nein, Sonntag«, gab er zurück, und wohl nur, um mich loszuwerden, fügte er hinzu: »Da bin ich zu Hause.« Später habe ich mich gefragt, warum er die Verabredung nicht einfach zwischen zwei Unterrichtsstunden wieder auflöste. Vielleicht hielt er es für abwegig, dass ich wirklich vor der Villa seines Vaters stehen könnte. Damals dachte ich darüber nicht nach, sondern berichtete meiner Mutter davon wie von einer guten Note. Sie legte mir meinen besten Anzug raus und gab mir Geld für Blumen. Aber keine Rosen, schärfte sie mir ein, und am Sonntag überreichte ich Helmuts Stiefmutter einen Nelkenstrauß. Ich wusste noch nicht, dass sie als Kommunistenblumen galten, und seine Stiefmutter ließ sich nichts anmerken. Mir fielen ihre großen, kühlen Augen auf, und ihr Gesicht erinnerte mich an die Marmormadonna, die ich auf einer Florenzreise mit meinen Eltern gesehen hatte. Weil sie so gut Französisch sprach, nannte Helmut sie Madame Quant. »Mutter werde ich nicht zu ihr sagen, damit du es weißt.« Mir schien Mademoiselle passender, aber das ging natürlich nicht. Schließlich war sie verheiratet und auch noch mit dem Herrn des Hauses. Vor 3 Monaten hatte die Hochzeit stattgefunden. Sie war keine 7 Jahre älter als Helmut. Im November würde sie 20 werden. Wir hatten April. Helmut führte mich in seinem Zimmer an den Regalen vorbei, in denen sein Spielzeug wie in einem Kaufhaus ausgestellt war. Kaum etwas sah benutzt aus. Er sei jetzt natürlich zu alt dafür, erklärte er und nahm eines der Modellautos herunter. Aber wir könnten hinausgehen und die Autos im See versenken. Das würde Madame Quant verlegen machen, weil sie nicht wusste, ob sie ihn ausschimpfen dürfe. Ich folgte ihm gehorsam und zerschlug den Romano-Rennwagen auf dem Parkweg. Die Felge splitterte und ein Gummirad rollte in den Rasen. Als ich aufblickte, bemerkte ich, dass der April hier bereits wie Frühsommer aussah. Die Bäume blühten violett und purpur und die Rabatten waren mit sternblättrigem Blau überzogen. Dahinter, auf dem sandigen Babelsberger Grund, stand die Villa mit ihren zahllosen Fenstern und Dachvorsprüngen. Sauber, leblos und monströs. »Mein Brief sei seltsam gewesen«, sagte Helmut und trat nach dem Romanowagen. »Eigentlich kitschig.« Ich sah auf die Rauten der Wegplatten und wollte mich entschuldigen, aber Helmut fuhr fort: »So sei man nicht in Kondolenzbriefen, so ehrlich.« Da logen die Leute vor lauter Hilflosigkeit noch mehr als sonst. Vielleicht, fügte er hinzu, habe es ihm gefallen, aber sicher sei er sich nicht. »Weißt du, wie sie früher hieß?«, fragte er unvermittelt, und ich kann nicht mehr sagen, woher ich den Namen kannte, aber ich antwortete: »Ich dachte Ritschel.« Helmut lachte. »Davor«, sagte er. Ich verstand nicht, was er meinte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Madame Quant schon einmal verheiratet gewesen und bereits Witwe war. Natürlich war durch den Krieg vieles möglich. Madame Quant konnte mit 17 die Nachricht erhalten haben, dass ihr Mann gefallen war. Aber es passte nicht zu meinem flüchtigen Bild von ihr, das mir rein und schwebend erschien wie das der Jungfrau Maria. »Davor hieß sie Friedländer«, sagte Helmut. Ist sie Jüdin? Fragte ich. Ihr Stiefvater ist Jude und einen besseren Namen hat sie nicht abbekommen. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, wir haben nichts gegen Juden, aber in der eigenen Familie muss es ja nicht sein. Die Leute reden. Und wir müssen eben immer auch an die Geschäfte denken. Er sah in diesem Moment älter aus, wie ein kleiner Erwachsener. Und ich stellte mir vor, wie er mit Zigarre und Cognac-Schwenker in einem Chesterfield-Sessel saß und mit der Glut aufs Fenster wies. Jahre später, als ich von Quanz' Übernahme der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik hörte und dann auch vom Bau der Baracken auf dem Betriebsgelände der AFA, habe ich wieder an dieses Bild von Helmut mit Zigarre denken müssen. Und ich habe mich gefragt, ob er es wohl anders gemacht hätte als sein Vater und sein Bruder. Er erzählte noch etwas von Madame Quandt, dass sie in einem katholischen Internat aufgewachsen war, bei Nonnen, die sie von morgens bis abends hatten knien und beten lassen. Und dass sie mittlerweile protestantisch war, wie alle in der Familie Quandt. Sie wechselt so oft ihren Namen und ihren Glauben, sagte Helmut, was weiß ich, was sie in Wirklichkeit ist. Vermutlich kann sie das nicht mal selbst sagen. Weißt du, sagte er leise, Mama hätte gemerkt, dass Madame Quandt auch unseren Namen nur wie eine Maske trägt. Aufgewachsen bin ich in einer heilen Welt. Das zumindest habe ich während meiner Kindheit geglaubt. Sie erstreckte sich auf 230 Quadratmetern, die vom Geruch frischen Kakaos und alten Flieders durchflutet und nach oben hin von Stuck begrenzt waren. Meine Mutter liebte französische Romane und mein Vater das Knistern des Plattenspielers. Den meisten meiner Klassenkameraden hatten die Kriegsnachrichten die Väter ersetzt. Und selbst als später einige dieser Väter zurückkehrten, füllten sie die Familien nicht mehr auf. Außer in den wenigen Wochen zum Ende meines ersten Schuljahrs hatte mir nie jemand gefehlt. Überall in der Wohnung fanden sich Fotografien von Vater in Offiziersuniform. Und manchmal dachte ich, dass sie nicht das Abbild von Vater wären, sondern Vater das Abbild der Fotografien. Über dem Ehebett meiner Eltern hing ein Porträt von Wilhelm II. Mit Pickelhaube und im Salon ein Foto meiner Großeltern, das letzte Zeichen der vorangegangenen Generation. Das Sepia war schon so vergilbt, dass ich nur noch den dunkelhaarigen Dackel in der Mitte des Bildes gut erkennen konnte. Er hieß Waldemar und gehörte wie alles auf dieser Aufnahme bereits der Geisterwelt an. Auf dem Boden des Berliner Zimmers erwachte er zu neuem Leben, denn meine Eltern hatten mir zum 5. Geburtstag einen Stoffhund geschenkt, der lange Jahre nicht von meiner Seite wich. Das Berliner Zimmer war Annis Reich und es besaß nur ein einziges kleines Fenster. Selbst im Sommer brannte elektrisches Licht, unter dem unsere Zugefrau summend bügelte und nähte und sich von mir mit den Holzschienen meiner Eisenbahn einzäunen ließ. Aus ihren Stoffresten baute ich Waldemar ein Körbchen und las ihm aus meinen Kinderbüchern vor, was ich, als ich das Alphabet noch nicht vollständig beherrschte, halb aus meiner Erinnerung, halb aus meiner Fantasie heraustat. Neben dem Zimmer stand eine Kammer leer, in der ich Fundstücke für Waldemar hortete, was auch immer er mit Paketschnur, Eicheln, einer zerbrochenen Wäscheklammer anfangen sollte. Niemand sagte mir, dass die Kammer eigentlich für mein Geschwister gedacht war, das nie auf die Welt gekommen ist. Abends erkundigte sich Vater nach meinen Spielen mit einem Ernst, als nähme er sie ebenso wichtig wie die Arbeit an seinem Schreibtisch. Und erst später habe ich verstanden, dass auch sie nichts anderes als Kinderspiele eines Erwachsenen war. Morgens um 8 bezog er seinen Platz hinter dem gewaltigen Kirschholzschreibtisch seines Arbeitszimmers. Dort thronte er 9 Stunden und studierte Zeitungen, Schachpartien, historische Schlachtpläne, nur unterbrochen von den Mahlzeiten, um 12 Uhr Mittagessen, um 3:30 Tee mit Biskuit. Vater liebte die Pünktlichkeit, denn sie war alles, was ihm von seiner militärischen Laufbahn geblieben war. Draußen wütete der Weltkrieg und hier drinnen spielten 2 Jungen einen Alltag nach, der nicht mehr oder noch nicht ihrer war. Vaters eigentliches Leben hatte vor meiner Geburt stattgefunden. Und es schien mir so geheimnisvoll und aufregend wie die Abenteuer in den Heftchenromanen, die ich meinen Eltern hin und wieder abtrotzte. Es spielte im Jahr 1900 und es gab darin Boxer und eine Kaiserinwitwe namens Cixi, die ich mir von Seidenbahnen wie von einem Kokon umschlossen vorstellte. Während die Boxer vor meinem inneren Auge wie eine Armee aus unzähligen Jack Johnsons in den Ring stiegen, um Weltmeisterschaft nach Weltmeisterschaft zu gewinnen. Vater hatte damals das Deutsche Kaiserreich in China verteidigt und das hatte ihn zwei Finger der rechten Hand gekostet. Mutter liebte es nicht, wenn er von dieser Zeit erzählte. Bestimmt, dachte ich, weil sie damals noch keinen Anteil an seiner Geschichte hatte und es jemand anderes an seiner Seite gegeben haben musste. Ich kannte nicht einmal einen Namen. Auch ich wollte General oder wenigstens Boxer werden. Doch meine Eltern hielten nichts davon. An einem Märzmorgen im Jahr 1915, an dem Vater in einem Lazarettbett an sich heruntergesehen und die Vögel draußen dazu zwitschern gehört hatte, war mein Schicksal besiegelt worden. Ich sollte Diplomat werden. Und deshalb fuhren wir im Sommer nach Nizza, Lausanne oder Florenz, wo meine Eltern mich mit der Schönheit gotischer Kirchenfassaden und der Weite des Mittelmeers vertraut machten und später, als ich aufs Gymnasium ging, ein Privatlehrer mich in Französisch und Italienisch unterrichtete. Meine Eltern warteten in Cafés auf mich, umgeben von Springbrunnen, Karyatiden und eleganten Kellnern, bis ich ihnen am Nachmittag meine Fortschritte Wort für Wort berichtete. Sogar das Porträt des Kaisers wich einer Vedutenmalerei des Ponte Vecchio, kurz nach der Abdankung des Monarchen. Englisch sollte ich ebenfalls lernen, aber Vaters Rheuma verhinderte einen längeren Aufenthalt auf den britischen Inseln, obwohl ich glaube, dass es in Wahrheit an Mutter lag, die nicht auch noch den Sommer im Regen verbringen wollte. Einmal trafen wir auf einem Spaziergang Vaters früheren Adjutanten Faulberger, der mittlerweile Major im neu gegründeten Reichswehrministerium war. Sie unterhielten sich über den einstigen Frontverlauf in Frankreich, über Generalfeldmarschall Mackensens Triumph in der Schlacht bei Tannenberg und Vater erläuterte, was aus seiner Sicht seit dem Versailler Vertrag nötig war. Nach wenigen Sätzen unterbrach Major Faulberger ihn in sanftem Ton. »Mit Verlaub, Herr General, Sie reden von einer anderen Armee. Von der heutigen verstehen Sie nichts mehr.« Vater sah ihn konsterniert an. »Mehr als Sie denken«, entgegnete er. »Ich habe noch alle Sinne beisammen.« Als wir weitergingen, kamen wir an einem Hoftor vorbei, durch das monoton metallisches Hämmern drang. Vater starrte auf die drei Männer, die rittlings auf einer Kanone saßen und dabei waren, sie zu zerlegen. Er zog eine Miene, von der ich nicht sagen konnte, ob sie bestürzt oder belustigt war. Im nächsten Moment hatte er sich wieder unter Kontrolle und nickte im Takt der Hammerschläge. »Das ist schon richtig«, erklärte er. »Mindestens folgerichtig.« Später, als wir wieder daheim waren, beobachtete ich vom Berliner Zimmer aus, wie er im Flur den Garderobenschrank öffnete. Minutenlang stand er dort reglos vor seiner alten Uniform. Dann streckte er die Hand aus und fuhr über die Schulterstücke. Damals schien mir sein Blick leer. Heute aber meine ich jene verwunderte Trauer darin zu erkennen, mit der man einem Menschen nachsieht, von dem geliebt worden zu sein, man einmal irrtümlich geglaubt hat. Als Schritte im Salon zu hören waren, schloss er die Tür schnell und lautlos und stützte sich mit den Fäusten auf die Anrichte. Im Salon schlug die Pendeluhr 6-mal und ich dachte zum ersten Mal, wie stickig und still es bei uns doch war. Natürlich weiß ich es nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, dass es Madame Quanz Wunsch war, mich wieder in die Villa einzuladen. Es war Ende Mai und als sie im Entree auf mich zukam, um den Strauß entgegenzunehmen, diesmal Pfingstrosen, lächelte sie, als habe sie sich seit Tagen auf diese Blumen gefreut. Ihr Gesicht war heiterer, ihre Augen leuchteten und war sie mir im April noch vor der Kulisse der Empfangshalle erschienen wie ein Bild, das man aus einer Illustrierten ausgeschnitten hatte, nahm sie jetzt vom Raum um sich Besitz. Eigentlich kann es kaum sichtbar gewesen sein. Es war ja noch fast ein halbes Jahr bis zu Haralds Geburt, und doch erinnere ich, seit diesem Tag gewusst zu haben, dass sie schwanger war. Es war, als habe sie mit dem Fötus, der sich in ihrem Bauch eingenistet hatte, in diesem Haus Halt gefunden, eine Berechtigung zu bleiben. Die Fenster des Salons gingen zum See. In die Kälte aus verchromten Möbeln hatte jemand 3 Fotografien eines einfachen Dorfs gehängt. Das war Pritzwalk, der Geburtsort des Quantschen Vermögens. Madame Quants Seidenkleid nahm sich davor exotisch aus. Es war wie ein Kimono in der Taille gebunden und ihre Bewegungen darin wollten unbedingt Dame sein. Sie zeigte eine gütige Strenge, während sie die Anordnung des Kaffeeservice begutachtete und zugleich schien noch das Mädchen durch, das gerade erst die Schule verlassen hatte. Sie musste so etwas wie eine Schauspielerin sein. Das dachte ich nicht, weil sie so schön war wie die Frauen auf der Leinwand. Natürlich war sie auch das, aber dafür hatte ich keinen Sinn, obwohl ich schon fast 13 war. Ich betrachtete Frauen noch immer unbefangen wie ein Kind, und vielleicht sah ich deshalb, dass Madame Quant eine Rolle spielte, während die anderen ihre Augenfarbe changieren zwischen Grau und Eisblau, ihr dickes blondes Haar, ihr ebenmäßiges Gesicht bemerkten und hingerissen waren. An der Kaffeetafel saß Helmuts jüngerer Bruder Herbert mir gegenüber. Wegen eines Sehfehlers ging er seit einem Jahr nicht mehr in die Schule, sondern bekam Privatunterricht. Und seine Zukunft hatte Herr Quandt bereits auf einem Gutshof eingerichtet, oben in Mecklenburg, weit weg von Berlin. Herbert konnte keine Farben unterscheiden. Und ich sah verstohlen auf seine Augen, die mir wässrig, ja verquollen vorkamen. Je länger ich beobachtete, wie sie unter den Lidern träg hin und her wanderten, desto mehr schien mir, als verbliche auch für mich der Raum. Er verlor an Tiefe, und die Umrisse der Möbel und Menschen traten schärfer hervor. Wie anders Herbert zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem unterscheiden musste, dachte ich fasziniert. Wie genau er wohl manches ausmachen konnte, gerade weil anderes für ihn nicht zu sehen war. Die Stille, mit der man hier seinen Tee trank und dabei die prächtige Aussicht auf den See ignorierte, schüchterte mich ein. Ich blickte auf die Fotografien an der Wand und sagte mir, dass mein Vater immerhin schon mit Adligen und Ministern und mit adligen Ministern Umgang gehabt hatte, und wenn meine Familie zwar durch das fehlende Millionenvermögen von den Villenvororten getrennt war, so hatten wir doch seit Generationen unseren sicheren Platz in der Berliner Gesellschaft, anders als die Quants aus Pritzwalk. Als Madame Quant mich fragte, ob mein Vater auch so viel auf Reisen sei wie ihr Mann, erzählte ich ihr von dem Orden. Vater hatte ihn als Entschädigung für die beiden Finger erhalten, die noch in Peking lagen. Das war im letzten Jahrhundert gewesen, vor meiner Geburt, und ich hatte Sorge, sie könnte es für etwas Belangloses halten. Seit dem Weltkrieg war das Eiserne Kreuz ja fast so gewöhnlich wie Zeige und Mittelfinger der linken Hand, und die Invaliden saßen auf der Straße vor ihren Blechschalen, das Kreuz an ihren Lumpen, und warteten darauf, dass ein Schuljunge mit dem Klirren fallender Münzen Ablass für irgendeine Feigheit kaufte. Ich suchte nach dem Namen von Vaters Orden, aber er fiel mir nicht ein. Madame Quant muss mir meine Unruhe angemerkt haben. Sie beugte sich zu mir herüber und berührte meinen Arm. Ihre Hand war warm und trocken, und ich hätte mir gewünscht, sie ruhte dort ein wenig länger. »Pour le mérite?« fragte sie in elegant tänzelndem Französisch, und zum ersten Mal schien mir, dass sie keine Rolle spielte, sondern wirklich sie selbst war. Mehr als die Größe und der Reichtum beeindruckte mich an Helmuts Zuhause, dass alle so jung waren. Meine Eltern waren alt, sie redeten alt, sie rochen alt. Und auch wenn mir Annie einzureden versuchte, dass es nur das Fliederparfum war, das mein Vater über Gebühr benutzte, so konnte sie doch nicht hinreichend erklären, warum ich keine Großeltern mehr hatte und weshalb mein Vater das Haus nicht verließ, um zur Arbeit zu gehen, wie die Väter meiner Klassenkameraden. Jene zumindest, die noch am Leben waren. Natürlich, es hinderte ihn seine versehrte Hand, aber so ganz ließ es sich damit nicht begründen. Vielleicht lag es auch an Neuve-Chapelle. Vater war von dort im März 1915 zurückgekehrt und für den Rest des Krieges beurlaubt worden. Seither verabscheute er den Krieg und mehr noch verabscheute er den Frieden, in dem man die Versehrten bemitleidete, und im Stillen verabscheute er womöglich auch Mutter, die so tat, als habe sich nichts verändert. Sie war eine zarte Frau, von der Annie behauptete, dass sie an einem zweiten Kind gestorben wäre. Meinem Geschwister aber war die Granate von Neuf-Chapelle zuvorgekommen, die so gesehen Mutters Leben gerettet hatte. Das war alles, was man Gutes über die Granate von Neuf-Chapelle sagen konnte. Einmal sah ich durch die angelehnte Badezimmertür Vaters Kraterlandschaft. Er saß auf einem Schemel und Mutter hockte vor ihm und fuhr mit einem Lappen über die sehnig verkohlte Haut seiner linken Hüfte. Er stank. Sogar von der Tür aus konnte ich es riechen. Nach 20 Minuten im Lavendelbad stank er noch immer. Er würde sein Lebtag nicht mehr aufhören zu stinken. Und ich hörte ihn sagen, wie unbarmherzig die deutschen Schwestern gewesen waren, mit ihren wippenden Hauben und dem Roten Kreuz auf ihrer Brust, die ihn im März 1915 gerettet hatten. Mutter kämpfte seither mit seinem mächtigen Körper. Und mehr als sie kämpfte Vater damit. Und ich erschrak, als mir bewusst wurde, was er sich gerade gewünscht hatte. Nach Neuf-Chapelle, den Schwestern und der 3 Jahre später folgenden Niederlage wollte Vater den Kaiser nicht zurück. Vielleicht verabscheute er insgeheim auch ihn. Wir waren liberal-konservativ, was bedeutete, dass Vater General Ludendorff so wenig wie den Sozialdemokraten über den Weg traute. Er wählte Stresemann und die DVP und erläuterte bei unseren Sonntagsspaziergängen im Grunewald seine Gründe, nach denen weder Mutter noch ich gefragt hatten. Gerade in einer Zeit, in der vieles im Umbruch, wenn nicht bereits zusammengebrochen sei, komme es auf Kontinuität ebenso wie auf Erneuerung an, belehrte er uns. Ein wenig Zentralismus war aus seiner Sicht unerlässlich, um ein stabiles Ganzes zu erhalten. Und ein wenig Wahlrecht schadete nicht, solange jene, die es wahrnahmen, etwas von den Dingen verstanden. Er schritt erhobenen Hauptes ein Stück vor uns her, seine 8 Finger hinter dem Rücken verschränkt. Ob er der Ansicht war, dass meine Mutter etwas von den Dingen verstand, blieb offen. Sicher kam ihm nicht in den Sinn, sie könnte etwas anderes wählen als er. Und er hatte auch nicht ihre verschlagene Miene bemerkt, als sie zum ersten Mal aus einer Wahlkabine getreten war. Vater betonte, er stünde der neuen Regierungsform aufgeschlossen gegenüber oder, wie er sagte, gehorsam interessiert. Aber er lebte doch eigentlich in der Zeit vor dem Weltkrieg, als es noch einen Generalfeldmarschall und deutsche Kolonien gegeben hatte und man den wichtigsten Mann im Staat beim Vornamen kannte wie einen wirklichen Herrscher. Und nicht wie einen Büroangestellten als Herrn So und So, der kurz darauf von einem anderen Herrn So und So ersetzt wurde. Die Kolonien waren nun dem Völkerbund unterstellt, Wilhelm II. Trug einen Vollbart und lebte in den Niederlanden und die Hierarchie endete mit 2 Sternen auf den Epauletten. Mein Vater bewertete all das als richtig oder doch zumindest als folgerichtig. Die Kaisertreuen nannte er zurückgeblieben, die Völkischen waren ihm entschieden zu dumpf. Die Räterepublik wiederum führte ins Chaos, das Chaos kannte nur Armut und Untergang und sorgenvoll blickte er nach Russland, das ungefähr in Richtung des Biergartens lag, wo ich mir eine Fassbrause erhoffte. Was für Soldaten gelte, fasste er seine Überlegungen zusammen, das gelte in gewisser Weise auch für Staatsformen. Man müsse zwischen Freund und Feind unterscheiden, aber auch zwischen Verwundeten und Gefallenen. Den Verwundeten versuche man zu bergen, den Gefallenen müsse man im Zweifelsfall zurücklassen, um sich selbst aus der Schusslinie zu bringen. Man habe ihn zu ehren, dürfe aber nicht zu lange um ihn trauern. Man mag es sich anders wünschen, schloss mein Vater, aber Wünsche sind etwas für Geburtstagskarten. An einer gefallenen Staatsform festzuhalten, ist nur etwas für Nostalgiker. Und der Tod ist in jedem Fall eindeutig.
Cédric Cavatore mit der 1. Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die Aufnahme eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Die heutige Folge finden Sie 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und über unsere NDR Kultur App, außerdem in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die von Ministerpräsident Woidke angeführte SPD hat sich bei den Landtagswahlen in Brandenburg gestern als stärkste politische Kraft durchgesetzt. Laut dem vorläufigen Ergebnis kommen die Sozialdemokraten auf 30,9% und 32 Parlamentssitze. Aus Potsdam, Thorsten Südow.
Knapp dahinter die als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD mit 29,2% und 30 Sitzen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das erstmals in Brandenburg bei einer Landtagswahl angetreten ist, erreicht 13,5% und zieht mit 14 Abgeordneten in den Landtag ein. Die Brandenburger CDU erreicht mit 12,1% ihr bislang schlechtestes Ergebnis und stellt 12 Abgeordnete.
Die Grünen, die Linke und BVB Freie Wähler ziehen nicht wieder in den Brandenburger Landtag ein. Zu den großen Verlierern der Landtagswahl in Brandenburg gehören unter anderem die Grünen.